zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Medienmachen-Podcasts. Mein Name ist Michael Stein, ich bin Wissenschafts- und Technikjournalist für Radio, für Fernsehen und für Online. In dieser ersten Serie des neuen Podcasts möchte ich euch Medienmacherinnen und Medienmacher vorstellen. Wer ist sie? Wer ist er ganz genau? Was macht sie? Was macht er? Und vor allem, was ist für diese Arbeit genau an Technik, was ist an technischem Setup überhaupt nötig? Und den Auftakt macht heute mein guter Freund und Kollege Joachim Hecker. Joachim Hecker ist studierter Elektrotechnikingenieur und Wissenschaftsjournalist. Er war Redakteur in der Wissenschaftsredaktion beim WDR. Er hat unzählige Bücher geschrieben und er ist heute mein Gast hier beim Medienmachen-Podcast. Tag Joe, schön, dass du da bist.
Hallo. Ja, grüß dich, Michael. Freut mich auch. Klasse.
Sag mal, Science Entertainer. Ich weiß, dass was das ist. Du weißt das natürlich auch, aber wahrscheinlich wissen es ganz viele nicht. Was macht ein Science Entertainer? Was ist das?
Eigentlich ganz einfach, das heißt Wissenschaft unterhaltsam nahe bringen. Und ich möchte eben zeigen, dass Wissenschaft sehr viel Spaß macht, dass man da lachen kann, dass es man schmunzeln kann und dass es sehr viel mit unserem Alltag zu tun hat. Denn meiner Meinung nach findet nur 1% von Wissenschaft im Labor statt und 99% in unserem täglichen Leben um uns herum, in unserem Körper, in der Küche, im Auto. Dort findet Wissenschaft statt und deswegen hat Wissenschaft eine Menge mit uns zu tun.
Und du machst das normalerweise ja auf ja sozusagen einer Bühne weltweit, überall. In was für Ländern bist du schon gewesen?
Also ganz viel in den USA, bis Alaska sogar. Ich war auch mal in Anchorage, dann Thailand, da hat eigentlich alles angefangen. Aber auch Russland, Polen, Tschechien, Luxemburg, Österreich, Indonesien auch mal. Also es ist, bringt einen wirklich durch die Welt. Es macht sehr, sehr viel Freude und es erfüllt mich sehr.
Mhm. Und es hat ja jetzt durch Corona sich wahrscheinlich auch bei dir ganz viel geändert. Wie bist du sozusagen jetzt auf diese neue Situation eingegangen? Wie löst du das für dich?
Das Blöde war, dass ich mich wirklich im Jahr von Corona, also vor einem Jahr, habe ich mich selbstständig gemacht, habe den schützenden Schirm des WDR verlassen und mich auf eigene Beine gestellt. Aber ich muss sagen, ich habe es trotzdem auf keine Sekunde bereut. Ich wäre vor einem Jahr in Sibirien aufgetreten, in Äthiopien, in Washington DC, ist es innerhalb von 3 Tagen abgesagt worden. Ich hing eine Woche richtig in den Seilen. Ja, und dann habe ich mich umorientiert und überlegt, was machst du jetzt? Stephen Hawking hat mal gesagt, Intelligence is the ability to adapt to change. Also Intelligenz ist die Möglichkeit, sich eben an Veränderungen anzupassen. Und ich habe mich dann eben an das Videodrehen rangemacht und mir überlegt, wie ich live meine Shows übertragen kann und festgestellt, dass man online alles nochmal ganz anders denken muss und neu aufstellen muss. Das ist fundamental verschieden von dem, was man auf der Bühne macht. Es hat viele Grenzen, aber es hat auch ganz neue Möglichkeiten, weil man eben viel mehr so ans Detail rangehen kann.
Und wie machst du das jetzt genau? Also die Shows sozusagen laufen online, aber wie muss man sich das genau vorstellen? Also wie sind die Teilnehmer sozusagen mit dabei bei deinen Shows dann?
Das meiste läuft per Zoom und dann sind, das meiste richtet sich auch an Schülerinnen und Schüler und dann sind die meinetwegen im Klassenverband, hocken sie da und schauen auf die Leinwand, was der Beamer an die Wand wirft. Aber sehr, sehr oft ist es auch so, dass die Schüler zu Hause sitzen und dann zugeschaltet sind mit dem eigenen PC oder Smartphone oder Tablet, virtuell dabei sind und ich muss sagen, das klappt erstaunlich gut. Man kommt doch gut mit den Schülern ins Gespräch. Und es ist mehr als ein Ersatz. Es ist wirklich was ganz Eigenes. Es ersetzt keine Präsenzveranstaltung, aber es klappt eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Format. Es macht mir auch sehr viel Freude. Es ist jetzt beruflich gesehen auch sehr effizient, weil man nicht reisen muss und dann unmittelbar von zu Hause aus anfangen kann. Und ich habe mir dazu in meinem Wohnzimmer ein kleines Studio aufgebaut und aus dem Wohnzimmer raus mache ich dann diese Formate. Und die Nachfrage ist immens, weil natürlich alle Welt nach Content schaut, Inhalte haben möchte. Und was ich mache, ist dann schon ein bisschen was Außergewöhnliches, weil ich eben auch was zeige. Ich gucke nicht nur in die PC-Kameras, sondern ich habe mehrere Kameras hier. Ich gehe durch die Wohnung und es ist also auch eine Menge Action.
Da gucken wir uns mal was an, wie sowas aussieht.
Luftballon. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den Luftballon nämlich schon zugeknotet und vergessen, ihn vorher aufzupusten. Kann man einen zugeknoteten Luftballon aufpusten? Wir probieren es mal. Nee, keine Chance. Oder vielleicht doch. Pass mal auf. Wir gehen mal gemeinsam in die Küche und bitten ein Gerät, das da steht, um Unterstützung. Ja? Kommt bitte nochmal mit in die Küche. So, mit der Kamera und dem Luftballon durch meine Lightshow. Wir gehen jetzt mal in die Küche und gucken mal, ob wir dort Hilfe finden. Was ist das? Ja, blöde Erwachsenenfrage. Das hier ist eine Mikrowelle. Wir machen auf, legen den Luftballon hinein, machen die Mikrowelle wieder zu, stellen auf höchste Stufe, wählen ein bisschen Zeit und stellen das Ganze an. Und dann schauen wir rein und schauen dem Luftballon zu, wie er Karussell fährt. Noch passiert nicht viel. Der Luftballon genießt es einfach, ein bisschen im Kreis zu fahren. Aber gleich passiert etwas. Ja, er wird schon etwas größer. Und nun, oh, oh, oh. Wir machen mal schnell wieder hier auf. So groß ist der Luftballon aus der Mikrowelle. Es ist ein richtiger Monsterluftballon. Ich kriege den kaum raus. Und wir gehen mal schnell damit ins Wohnzimmer mit dem Luftballon aus der Mikrowelle. Ein zugeknoteter Luftballon, den wir aufgepustet haben, das ist wirklich spannend. Und die Frage ist bitte sehr, wie funktioniert denn das? Da ist natürlich ein Trick dabei. Aber es ist ein Science-Trick, ein wissenschaftlicher Trick. In diesem Luftballon, da war etwas Wasser. Und zwar ein gehäufter Esslöffel Wasser. Und was passiert in der Mikrowelle? Das flüssige Wasser wird heiß. Und das flüssige Wasser wird so heiß, dass es irgendwann verdampft. Und Wasserdampf braucht viel mehr Platz. Über 1000-mal so viel Platz wie als Flüssigkeit. Und dabei wird der Luftballon von innen heraus aufgepustet.
Du brauchst ja jetzt wahrscheinlich für das, was wir jetzt gerade gesehen haben, auch mehrere Kameras. Was hast du da ganz genau aufgebaut? Also wie hast du dich da sozusagen ausgerüstet?
Ich habe es sozusagen, die Videoqualität bei Zoom ist ja sowieso nicht so toll, weil es eben übertragen wird. Und da habe ich mir überlegt, dass einfache, ausgediente Handys reichen. Und ich habe eben von der Familie die alten iPhones eingesammelt. Und das hier ist eine Kamera von dem iPhone 6 Plus. Und ich habe noch zwei andere iPhones und das Smartphone, das ich nutze, als mobile Kamera dazu geschaltet, sodass ich einmal von vorne zu sehen bin, ich einmal zeigen kann, was auf dem Tisch läuft, wo ich die Versuche mache, die Experimente. Und eben eine Kamera, mit der ich mobil bin, wo ich dann eben auch durch die Gegend gehen kann und zeigen kann, was um mich herum passiert und wo ich gerade bin. Und das läuft eigentlich, das funktioniert ziemlich gut.
Und jetzt musst du natürlich ja auch sozusagen das, was man so allgemein so als Bildregie bezeichnet, also normalerweise beim Fernsehen, wenn da so viele Kameras im Spiel sind, die mobile und die dich zeigt und die von oben, dann ist ja da jemand, der ja zwischen diesen einzelnen Szenen hin und her schaltet, zwischen diesen einzelnen Bildern hin und her schaltet, damit es nicht langweilig wird. Wie hast du das gelöst für dich?
Das mache ich selber. Das ist ein Training. Ich habe hier so ein Videomischpult. Das ist das Blackmagic Atom Mini Pro. Und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich zeige einfach mal gerade, was ich hier habe, okay? Wir machen mal so einen kleinen Überblick. Und dann kann man sehen, habe ich hier natürlich den PC, da läuft gerade auch unsere Videoverbindung. Dann ist hier das Audiomischpult softwaremäßig von dem Black. Ich habe eine Uhr, die zeigt, wie viel Zeit ich noch habe. Und dann ist hier eben das kleine Videomischpult. Und da habe ich den unseren normalen Fernseher, wo ich die Vorschaubilder sehen kann, auch die Bilder von den ganzen Kameras. Das hier ist die Kamera, die eben dann auf den Tisch zeigt, wo ich meine Experimente mache. Da liegt ein Untersetzer und ein Schnellkochtopf ist dort. Und das ist die normale Kamera, wo ich dann reingucke, wo ich jetzt gleich wieder reingucke. Und ich habe dann noch ein iPad dazu geschaltet, als vierte Kamera sozusagen. Und da mache ich dann PowerPoint von und muss keinen Bildschirm freigeben. Das ist dann wirklich sehr smart. Das kann man dann intuitiv bedienen.
Mhm. Und das heißt, diese ganzen Geräte sind wie mit dem Atem Mini Pro, also mit diesem kleinen Videomischpult verbunden. Wie hast du das gelöst?
Ich habe mich für eine Kabelverbindung entschieden, die sind also per HDMI verbunden. Dann ist die Verbindung auf jeden Fall robust und ich habe die höchstmögliche Qualität. Das heißt, ich habe bei den iPhones so einen Adapter drin, wo ich sie gleichzeitig mit Strom versorgen kann und auch das HDMI-Signal abgreifen kann. Das geht dann in das Atem Mini Pro und der Ausgang von dem Bildmischer, der geht dann in den Fernseher. Und das ist wirklich robust. Und die mobile Kamera, die ich hier eben habe, mit meinem normalen Handy, die mobile Kamera, die habe ich über ein extra Gerät, über ein extra Gateway zugeschaltet. Ich habe in meiner ganzen Wohnung relativ gutes WLAN durch Repeater, sodass ich mit diesem mobilen Telefon eben durch die Wohnung gehen kann und Live-Bilder erzeugen kann. Bis in die Küche haben wir ja eben gesehen mit dem Luftballon. Und das klappt wirklich echt gut und ich bin sehr zufrieden damit und es klappt sogar besser, als ich erwartet habe, ja.
Jetzt war doch wahrscheinlich nicht von Anfang an alles da, was du jetzt gerade gezeigt hast. Also wie hast du sozusagen so nach und nach dann ja die Geräte gefunden oder die Technik gefunden, die du jetzt eben benutzt? Also im Internet recherchiert oder wie hast du das gemacht?
Also ehrlich gesagt, der Anfang war eine ziemliche Katastrophe. Da habe ich das alles so softwaremäßig gemacht am Laptop und der war natürlich völlig überlastet. Das Internet war noch nicht gut. Ich habe mir erstmal eine gute Datenleitung bestellt mit 250 Megabit, dass ich auch wirklich gut angeschlossen bin an die Außenwelt. Dann bin ich auf die Idee gekommen mit den Handykameras und dann habe ich einen ganz guten Kollegen, das ist der Michael Stein und der hat mich auf die Idee mit dem Atem Mini Pro gebracht und da bin ich dir jetzt noch dankbar dafür, Michael. Das war nämlich hervorragend. Das war sozusagen der Schlüssel, das wirklich auch gut umsetzen zu können, weil ich finde Hardwarelösungen einfach robuster und das ist eine Hardwarelösung. Das ist dann auch ein bisschen einfacher in der Bedienung, finde ich persönlich, als OBS zum Beispiel. Und ja, so mit dem Equipment, das ich jetzt habe, bin ich sehr zufrieden. Ich habe auch schon Shows aufgenommen, weil man mit diesem Bildmischer, mit dem Atem auch eben sozusagen die Summe aufnehmen kann. Also das, was du jetzt auch bekommst, kann man gleichzeitig recorden und das ist eine tolle Sache. Also ja, das ist, damit kann ich sehr gut leben. Und es kommt auch bei den Auftraggebern gut an, die sind zufrieden mit der Qualität, auch der rein technischen Qualität, die ich liefere und offensichtlich ist das Design-Show auch unterhaltsam genug, also es klappt richtig gut. Mhm.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Bild gesprochen, was macht der Ton? Also wie machst du das, dass der Ton einfach dann auch ja, konstant gut bleibt? Also ich sehe das, oder man kann es ja sehen, du hast jetzt im Moment so ein kleines Mikrofon dort. Wie machst du das und hast das dann nämlich an drahtlos?
Das ist eine super gute Frage, genau. Also den Ton habe ich, der läuft über das Bildmischpult auch, das hat zwei Toneingänge und ich habe hier aber eine ganz klassische, also das Kopfbügelmikrofon hängt an einer ganz klassischen Funkstrecke von Sennheiser, die ist auch noch analog und der Empfänger steht mitten in der Wohnung, damit ich gleich gut verbunden bin von hier aus vom Wohnzimmer, aber auch wenn ich in die Küche laufe, wie vorhin, damit die Tonverbindung immer gut da ist, langes Kabel dann hier wieder zurück ins Wohnzimmer zu dem Bildmischpult. Und ich habe auch noch eine kleine Besonderheit, das sieht man vielleicht, wenn ich mal zur Seite schaue. Ich habe ja was nicht auf den Ohren, sondern vor den Ohren. Und das ist ein Knochenschallkopfhörer, über den höre ich dich jetzt auch gerade, Michael, über den höre ich auch sonst. Das heißt, es ist ruhig im Raum, es kommt nicht über die PC-Lautsprecher, ich höre das direkt im Kopf und ich habe gleichzeitig noch die Ohren frei, wenn jemand mit im Raum ist und mir hilft, dass ich dann was sagen kann oder was hören kann und das ist also prima. Also ich habe keine geschlossenen Kopfhörer, ich kriege noch alles mit, was um mich herum läuft, auch wenn irgendwie draußen mal die Feuerwehr vorbeisaust und ich vielleicht mal ein bisschen Pause machen muss. Das klappt eben mit diesen Knochenschallkopfhörern, weil man damit noch die Ohren frei hat und noch die Umgebungsgeräusche wahrnehmen kann.
Also für all diejenigen, die es nicht sehen können jetzt, also der sozusagen der Überträger, der sitzt sozusagen ja so ein bisschen so an der Wange, also unmittelbar sozusagen also auf dem Kieferknochen, ne? Auf dem Schläfenknochen.
Ah, auf dem Schläfenknochen.
Mhm. Ah, okay. Und Was ist jetzt der, also ist der Ton auch besser? Ist der also für dich auch sozusagen klarer zu hören dann dadurch? Oder ist das jetzt der Vorteil vor allem, dass man sozusagen auch noch ja, das Ohr nicht belegt hat, sondern dass man auch noch andere Sachen hören kann?
Das ist beides, dass ich keine Rückkopplungen habe. Es ist also rückkopplungsfest, weil es eben der Ton gar nicht an das Mikrofon rankommt, sondern direkt in den Kopf reingeht. Aber ich habe auch noch die Ohren frei. Das heißt, wenn ich einen Einspieler mache während der Show, da kann ich das einfach das Mikro einschalten und jemanden im Raum fragen, wenn da ein Assistent ist, bring mir mal das oder das. Und ja, man kann besser kommunizieren, weil man die Ohren eben nicht zu hat. Und es ist nicht ganz so auffällig, finde ich, wie die AirPods oder so, ist ein bisschen dezenter. Also von vorne sieht man es nicht unbedingt.
Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, da ist manchmal jemand auch mit dabei. Also unter welchen Umständen sozusagen sagst du jetzt, das schaffe ich jetzt auch nicht mehr alleine? Also was sind das für Shows oder für Szenerien, bei denen du dann wirklich auch Hilfe brauchst?
Also wenn meine Tochter Zeit hat, nehme ich liebend gern ihre Hilfe in Anspruch. Ich habe zum Beispiel ein Experiment mit einer Infrarotkamera und dann ist es immer besser, wenn sie die Infrarotkamera in der Hand hält, damit ich die Hände frei habe und auch der Blickwinkel besser ist. Ich kann das auch selber machen, dann stelle ich die Infrarotkamera hier auf den Computer ab, aber es ist nicht so gut, als wenn jemand die wirklich auch live hält. Oder jemand kann mal schnell was zur Seite räumen, hier den Tisch wieder freiräumen. Sonst muss ich das halt so machen, dass man es sieht. Es ist ein bisschen smoother, geht ein bisschen glatter alles. Und man ist nicht alleine. Das ist auch ein Vorteil.
Klar. Wie handelst du das mit sozusagen Kommentaren oder mit Reaktionen, du machst das ja vor allem über so ein Videokonferenztool. Also das heißt, du siehst ja selber auch wahrscheinlich die anderen, also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, kommen da auch Rückmeldungen? Genau. Und wie gehst du damit um? Also gehst du unmittelbar darauf ein?
Das eben viel für Schulen. Und da ist es so, dass die Schüler oft die Handykamera aushaben oder überhaupt die Zoom-Kamera, weil sie ein bisschen scheu sind, ein bisschen schüchtern oder wegen Datenschutz in den USA ist das sehr stark. Ich bitte immer darum, die Kameras einzuschalten, weil ich das persönlich besser finde, wenn man die Zuschauer sieht, wenn man ein paar Reaktionen sieht, wenn man überhaupt in Gesichter blickt, ist es was anderes, als ob man so in so ein schwarzes Loch schaut. Also ich bitte immer darum, die Kameras einzuschalten und den Ton auszuschalten. Ich mache erstmal eine Show als Selbstläufer, also die kommt einfach von mir, das ist One Way. Und danach gehe ich dann immer über, damit es auch noch einen interaktiven Charakter hat, zum Q&A, also noch Fragen und Antworten. Und dann gehe ich ein, aber dann sitze ich auch nur am Platz, habe nichts anderes zu tun. Und dann komme ich mit den jungen Zuschauern und Zuschauerinnen eben ins Gespräch. Und das ist dann meistens manchmal noch so halb so lang wie die Show. Also das mit der Show hat man es ein bisschen locker gemacht und die trauen sich was zu sagen und dann noch ins Gespräch kommen, das ist schön.
Ah ja. Jetzt hast du ja mit diesem Setup, das du uns gerade beschrieben hast, auch schon sozusagen fürs Fernsehen Sachen produziert. Magst du da auch mal ein bisschen erzählen, wie man sich das vorstellen muss, wie man sozusagen aus seinem Wohnzimmer heraus fürs Fernsehen Inhalte produzieren kann?
Da langt schon die Qualität, die man mit den Kameras hat. Die Handykameras sind HD-tauglich. Man muss ein bisschen Farbabgleich machen und der Ton ist sowieso gut. Den nehme ich separat auf mit einem Aufnahmegerät, das ich noch vom Hörfunk habe und lege den dann extra drunter. Das heißt, das ist auch super Qualität. Das geht eigentlich recht gut. Ich schalte dann eben auch mit dem Mischpult um, muss dann aber nachher die Schnitte noch ein bisschen rausnehmen, weil man das sieht, wenn ich weggucke, dass das ein bisschen glatter ist, dass man das nicht so merkt. Bei Live-Shows ist das okay, wenn man sieht, da schaltet jemand um. Die ganzen Gamer machen das ja auch auf Twitch. Aber für einen Fernsehfilm ist es schon ganz gut, wenn das dann nicht zu sehen ist und sozusagen ganz unauffällig ist. Und ich gehe dann auch oft in die Küche, mache das an anderen Orten auch, am Küchentisch und so, wenn das ein Experiment ist, was mit Backpulver zu tun hat oder wo ich eine Mikrowelle brauche, dann baue ich alles in der Küche auf und zeichne es dann aber auch eben mit diesem Mischpult auf einen USB-Stick, wo ich das dann später noch bearbeiten kann.
Ah ja, okay. Was würdest du sagen, wie aufwendig ist das? Du machst ja häufiger Experimente-Filme, die vielleicht so 2-3 Minuten lang sind. Wie aufwendig ist sowas? Also wenn du sowas produzierst, wie lange brauchst du dafür?
Es ist für mich ist es ein Riesenangang, weil ich es sehr anspruchsvoll finde, sich im Moment zu konzentrieren, präsent zu sein vor der Kamera, das rüberzubringen, was ich rüberbringen möchte, auch locker genug zu sein. Das Schneiden nachher macht eigentlich relativ Spaß. Das mache ich auch dann mal abends bei einem Glas Bier auf dem Sofa mit iMovie und das geht eigentlich relativ schnell. Also so 2 bis 3 Minuten, wenn es jetzt nicht zu kompliziert sein muss, das schaffe ich dann auch mal innerhalb von 2 Stunden. Was fast genauso viel Zeit braucht, ist dann das Hochladen auf Vimeo zum Beispiel oder das Überspielen. Das kostet dann auch nochmal viel Zeit. Und weil das dann eben vom iPhone nochmal teilweise oder vom iPad überspielt werden muss und so. Aber das eigentliche Schneiden geht eigentlich recht fix, wobei ich das eben im Moment noch mit iMovie mache, also auch relativ zahm, relativ auf einfachem Level. Später traue ich mich dann mal an DaVinci Resolve ran oder so. Aber wenn man ein laufendes Projekt hat, ist es immer schwierig, sich in ein neues Programm einzuarbeiten. Also das habe ich gelernt. Dann ist man gestresst genug mit dem Projekt an sich und soll das mit dem System machen, was man beherrscht und wo man auch sicher sein kann, dass man in der angestrebten Zeit das Ergebnis hat. Sonst ist es echt mega Stress.
Ja, ja, klar.
Kennst du auch, braucht man einfach ein bisschen Zeit, um rumzuspielen.
Ja, ja, natürlich. Aber das macht ja, das ist ja eigentlich auch das macht ja so Leuten wie uns natürlich ja auch ein bisschen Spaß, ne? Also da solche Sachen auszuprobieren.
Ja, genau. Also das ist so diese Mischung aus Inhalt und auch Technik. Das ist für mich eine wunderschöne Kombination.
Was macht dir mehr Spaß? Also sozusagen live vor Ort zu sein irgendwo oder ja das bequem aus dem Wohnzimmer herauszumachen?
Auf jeden Fall live. Es ist mehr Adrenalin drin und es ist auch einfach effizienter. Du hast dann nach der Show bist du fertig und musst es nicht noch schneiden. Das ist, macht mir viel mehr Spaß. Es können auch Fehler passieren. Die Fehler sind auch okay, weil wenn du mal hakst oder bei dem Experiment mit dem Luftballon, dann platzt er mal in der Mikrowelle, dann sind sie wieder, wenn was schief geht, dann sind die Zuschauer natürlich besonders gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also das ist dann live alles erlaubt, in einem gebauten Video natürlich nicht. Da muss alles ganz glatt laufen.
Was meinst du denn, wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte, soweit vorbei sein, dass man, ja, dass du auch wieder auftreten kannst, wirst du diese Videogeschichten beibehalten oder wirst du wieder ganz auf live sozusagen und vor Ort und auf einer Bühne umsteigen?
Also ich freue mich schon wieder live unterwegs zu sein auf einer Bühne, wirklich in Kontakt mit Menschen vor Ort, aber ich werde das auf jeden Fall weiter behalten, auch weiter anbieten. Also was weiß ich, nach Peru muss man jetzt für eine Show nicht unbedingt fliegen, das kann man dann auch per Zoom erledigen. Also ich denke, dass Corona uns in der Hinsicht alle verändert, dass wir uns ein bisschen breiter aufstellen, dass wir neue Dinge ausprobieren und das wäre schade, das dann wieder sein zu lassen, wenn Corona vorbei ist. Und das wird auch Teil unseres Lebens bleiben.
Ja, Joe. Das war sehr interessant, sehr spannend, das mal so richtig sozusagen live und in Farbe zu sehen und zu hören, was da so in deinem Wohnzimmer täglich abgeht. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast und ja, weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön, Michael, dir auch. Vielen Dank für die Einladung, hat mich total gefreut. Klasse, tschüss.
Das war die erste Folge des Medienmachen-Podcasts. Ihr findet den Podcast zum Hören überall da, wo es Podcasts gibt und mit Bild auf dem YouTube-Kanal von Medienmachen. Ich bin schon sehr gespannt auf euer Feedback. Gerne an die eingeblendete E-Mail-Adresse medienmachen@fragdenstein.de. Ich sag's nochmal, medienmachen@fragdenstein.de oder auch als Kommentar unter dem YouTube-Video. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!